Deutschlandfunk. Der Tag.
Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal Wissen to go. Und jetzt, wo ihr schon mal hier seid, würde ich sagen, schaut euch einfach mal ein kleines bisschen um.
So ähnlich könnte das auch klingen, wenn das hier ein YouTube-Video wäre. Ist aber ein Podcast, in dem wir heute allerdings über YouTube-Videos sprechen, weil die von Jugendlichen inzwischen häufig genutzt werden, um den Schulstoff besser zu verstehen. Das sagt eine Studie. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt gar nicht sonderlich überraschend, aber es ergeben sich dadurch natürlich Chancen und Risiken und über die wollen wir heute sprechen.
Fangen wir an mit den Basics.
Und zwar mit einer, die selbst Videos dreht. Außerdem gucken wir nach Großbritannien. Dort wird gerade die großartige Partnerschaft mit den USA gefeiert. Donald Trump ist zu Gast. Das finden aber nicht alle so richtig super. Deutschlandfunk, der Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Im Moment ist es ja ein bisschen so, als erfahre die politische Öffentlichkeit erstmals von einem Paralleluniversum, das schon die ganze Zeit da ist, das aber für viele bislang keine Rolle gespielt hat. YouTube. Die Videoplattform, auf der man wirklich alles findet. Ja, alles. Tutorials zum Beispiel, die einem den Reifenwechsel erklären, das hat mir schon mal den Hintern gerettet. Verschwörungstheorien gibt es dabei auch zuhauf, aber eben auch wirklich gute Erklärvideos. Mit denen lernen inzwischen viele SchülerInnen. Das zeigt eine Studie des Rates für kulturelle Bildung, die heute veröffentlicht wurde. Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, hat prompt ein bisschen gewarnt. Sie sagt, man muss da vorsichtig sein und wir müssen erstmal ein bisschen Medienkompetenz fördern, denn da kann ja jeder was hochladen. Das ist auch ein Punkt, der Mighty Nien Kim beschäftigt. Sie macht auf ihrem YouTube-Kanal MyLab vor allem Wissenschaftsvideos für das öffentlich-rechtliche Content-Netzwerk Funk.
Bakterien sind überall. Jetzt in diesem Moment wuseln Millionen von Bakterien auf deiner Zunge herum. Viele davon sind harmlos, einige sogar wichtig. Ohne unsere Darmbakterien zum Beispiel würde unsere Verdauung nicht so gut funktionieren. Aber natürlich gibt es auch böse Bakterien.
Mai ist studierte Chemikerin, hat über physikalische Hydrogele promoviert und sie moderiert auch für den WDR unter anderem die Sendung Quarks. Ich habe mich mit ihr zusammengeschaltet, um über die Vor- und Nachteile des Lernens mit YouTube zu sprechen. Auch wenn sie jetzt nicht klassische Nachhilfevideos macht, aber eben viele Themen, die im Unterricht auch weiterhelfen.
Ich bin da vielleicht etwas untypisch, denke ich, in meiner Themenfindung, weil ich da ziemlich aus dem Bauch heraus agiere und meistens von Woche zu Woche recht spontan entscheide. Ich möchte natürlich schon Themen auswählen, die, ich sag mal, gesellschaftlich relevant sind, so ganz allgemein. Also ich möchte zeigen, weil ich ja Wissenschaft mache, dass Wissenschaft nicht nur abgespacedes Freakwissen ist, das irgendwie so nett zu wissen, aber braucht man sonst nicht weiter, sondern ich möchte eben zeigen, dass dieses Wissen uns im Alltag auch betrifft und ja, sei es im alltäglichen Leben oder bei politischen Entscheidungen. Und das sind so die Themen, die ich gerne wähle und das kann dann von der Chemie über Medizin bis zur Physik alles Mögliche sein.
Also irgendwas, womit die Menschen tatsächlich auch ein bisschen was im praktischen Alltag anfangen können.
Ja, also genau das, was vielleicht viel in der Schule fehlt, nämlich wofür brauche ich das? Hm. Also diese Frage ist ganz wichtig. Also die muss sich im Video auf jeden Fall selbst beantworten.
Und wenn du dich für ein Thema entschieden hast, du gehst es jetzt ja nicht unbedingt wie traditionellen Schulstoff an, sag ich mal, sondern durchaus auch, ich sag's ungern, aber ein bisschen flippiger.
Ja, also ich muss vielleicht ergänzen, ich habe eine Zeit lang tatsächlich, das klingt jetzt lustig, klassische YouTube-Nachhilfe gemacht. Also das zeigt schon, dass es ein etabliertes Genre ist, aber es gab mal auch von Funk die Kanäle, die unter Musste Wissen liefen. Und Musste Wissen waren tatsächlich klassische Nachhilfe. Ich habe da einen Chemiekanal gemacht, für den ich irgendwann keine Zeit mehr hatte, weswegen ich dann aufgehört hatte. Aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, was da der Unterschied ist zwischen der Schule und zum Beispiel diesen Musste Wissen Videos. Und das Erste ist, dass man muss halt sagen, ich bin mit einem YouTube-Video, also als YouTube-Creatorin in einer viel dankbareren Situation, denn die Leute haben sich ja dieses Video freiwillig angeklickt. Und in der Schule muss man ja sein. Das ist schon mal ein grundlegender Unterschied, dass selbst wenn es genau dasselbe Thema ist in der Schule, lernen die Leute schon allein deswegen lieber, weil sie selber drauf geklickt haben. Und natürlich gibt es dann Vorteile auch, dass ich Sachen überspringen kann oder nochmal zurückspringen kann, wenn irgendwas zu schnell ging, was in der Schule dann auch nicht so geht. Aber natürlich auch ganz klare Nachteile, wie ich habe eben keinen Lehrer, mit dem ich interagieren kann oder keine Lehrerin. Und ja, und ich nicht alles, was auf YouTube hochgeladen wird und unter Bildung und Wissen läuft, stimmt ja auch zwangsläufig.
Da würde ich gerne gleich auch nochmal mit dir drauf gucken, aber vielleicht bleiben wir bei dem Punkt nochmal ganz kurz, weil ich finde das super spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, das zeigt ja eigentlich auch, dass mit YouTube Lernen ein bisschen auch das Lernen viel selbstbestimmter eigentlich ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist selbstbestimmt, denn ich bin freiwillig da. Es ist natürlich eine andere Machart. Natürlich, also bemühen sich Creator in der Regel doch sehr, das Video ansprechend und unterhaltsam zu gestalten. Es ist unterhaltsamer dadurch, dass YouTube ein hohes Tempo hat. Mhm. Und wenn das eben für das Lernen zu schnell war, wie gesagt, kann man einfach zurückspringen und sich das nochmal anhören. Oder einfach mal kurz auf Pause klicken, wenn man sich irgendwas genauer anschauen möchte.
Man muss ja auch sagen, dass dieses Produzieren der Videos, das machen viele ja auch nicht, weil sie so gute Menschen sind, sondern weil sie damit auch ein bisschen Geld verdienen. Also ja. Da wird dann ja auch hier und da mal Werbung geschaltet. Das ist ja nicht aus einem altruistischen, ich möchte mein Wissen teilen, sondern ja, dieses Werbeinteresse, das kritisiert ja auch manch einer. Das war ja auch rund um das Rezo-Video so eine Diskussion von wegen, die wollen ja nur Klicks. Mhm. Wie beurteilst du das denn?
Naja, also ich finde es prinzipiell eigentlich gut, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Und es muss ja nicht zwingend ein Interessenkonflikt da sein. Bei mir ist natürlich, ich gehöre zu Funk, das ist öffentlich-rechtlich. Also ich habe jetzt das Problem nicht. Wir haben ja auch keine Werbung dann. Aber selbst wenn ich jetzt Werbung schalten würde, dann, ja klar, dann würde ich gerne viele Klicks haben. Ich würde gerne auch möglichst viel Geld verdienen. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich dann nicht trotzdem mein Wissen so gewissenhaft wie möglich teilen möchte. Trotzdem gerade Nachhilfeformate bei YouTube, die expandieren dann mit der Zeit auch, dann fangen die an, andere Produkte zu verkaufen. Dann kann man zum Beispiel interessanterweise auch oft klassische Bücher kaufen. Also das ganz langweilige Ding, was es auch schon immer gab und natürlich auch in allen Buchläden gibt und vielleicht sogar bei, also ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber teilweise auch bei wirklich großen Verlagen, wo man vielleicht auch eine gewisse Qualitätskontrolle hat. Das ist halt auch ganz interessant, wo man auch sagt, okay, manche Schülerinnen oder Schüler, die vertrauen dann irgendeinem YouTuber dann doch mehr oder haben mehr Lust, dessen Buch zu kaufen, als jetzt ein klassisches Nachhilfebuch, auch wenn sich das Produkt am Ende vielleicht kaum unterscheidet.
Weil sich da zwischen demjenigen oder derjenigen, die das Video macht und denjenigen, die das gucken, auch sowas wie eine Beziehung entwickelt?
Ja, also ich würde es vorsichtig ausdrücken. Also einerseits ist dieser Bezug zu der Person natürlich da bei YouTube oder bei Influencern. Das ist klar. Das ist natürlich bei einem Wissens- und Bildungsinhalt nicht ganz so krass wie bei Influencern, die ihr tatsächliches Leben zum Inhalt machen. Aber natürlich ist auch bei mir der Bezug da. Ich merke das bei mir zum Beispiel, weil ich glaube, in Deutschland die einzige weibliche Science-YouTuberin bin, also zumindest vor der Kamera, also mit Naturwissenschaften, dass ich viel, viel mehr weibliche Zuschauer habe als andere Science-Kanäle. Und da merkt man eben auch diesen persönlichen Bezug, der natürlich über den Inhalt hinausgeht. Und das ist, ja, das kann man vielleicht kritisch sehen, aber ist natürlich auch eine Chance, sag ich mal, um Inhalte an den Mann zu bringen, die sonst nicht so interessant vielleicht sind, ja.
Hast du das denn auch manchmal, dass Leute gezielt auf dich zukommen und dich was fragen, weil sie was nicht verstehen?
Ja, also ich glaube, das kennen alle Wissens-YouTuber, dass viele dann erhoffen, dass man so einen Service bietet. Ja, also nächste Woche schreibe ich diese Klausur. Kannst du nicht mal was dazu machen? Ja, aber davon abgesehen, natürlich schaue ich in die Kommentare und gucke mir die Themenvorschläge an. Also auch da entstehen eben Ideen für Themen. Also was interessiert die Leute eigentlich? Da gucke ich schon drauf, ja.
Du hast ja eben schon mal anklingen lassen, es gibt auch Inhalte, die nicht ganz so hundertprozentig wissenschaftlich sind, sage ich mal. Das ist ja auch das Ding, bei YouTube kann ja theoretisch jeder publizieren und halt auch alles publizieren. Und es gab ja auch eine große Bewegung irgendwie zu den Flacherdlern, wo die sich auch regelmäßig Battles liefern irgendwie und ihre Theorie da durchdrücken. Braucht man, na, ich will jetzt nicht dieses Bild mit der Regulierung aufmachen, aber wie schützt man denn die Schülerinnen und Schüler vor solchen Inhalten, die eigentlich gar nicht wissenschaftlich sind?
Ja, nee, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. der mich zum Beispiel schon lange umtreibt. Und deswegen finde ich es einerseits gut und fast auch wieder schade, dass genau diese Debatte jetzt ausgerichtet von dem Rezo-Video ausgelöst wird, weil die so ein bisschen schief ist. Denn was wichtig ist bei dem Einordnen von Informationen, bei diesem Informationsüberfluss und der Tatsache, dass jetzt heutzutage jeder Sender ist, also dass wir nicht nur Sender haben, wie früher Radio, Fernsehen, Zeitung, sondern dass jetzt jeder eben ein YouTube-Video hochladen kann zum Beispiel. Jetzt wird es halt umso wichtiger, dass wir uns in der Schule schon im Schulalter uns in Medienkompetenz besser ausbilden. Und dass wir aber auch irgendwelche Rahmen schaffen, die es uns erleichtern, Infos einzuordnen. Und da denke ich vor allem an Transparenz, ja. Also wenn ich ein Video mache, dass die Leute gut nachvollziehen können, wer bezahlt mich eigentlich? Werde ich jetzt von Werbegeldern bezahlt? Werde ich vielleicht von einer Partei bezahlt? Oder bin ich Mitglied einer Partei, wenn es jetzt um politische Inhalte geht? Wer steckt dahinter? Und diese Transparenz ist, glaube ich, der Schlüssel in Kombi mit der entsprechenden Bildung, dass man sagt, okay, was ist ein Interessenkonflikt? Wie muss ich das einordnen, wenn jetzt zum Beispiel eine Partei, sagen wir mal, einen Influencer bezahlt? Sowas wurde ja in den letzten Tagen kam ja auch immer wieder geisterte so durch die Öffentlichkeit. Und ich sage, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir da nicht regulieren, weil es muss natürlich die Meinungsfreiheit gelten, aber dass wir die Menschen besser ausbilden, zu verstehen, wann ist eine Information irgendwie belastbar und wann muss man kritisch sein.
Wenn du sagst, besser ausbilden, wo würdest du das denn ansiedeln wollen? Weil wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, wenn man das in den Schulen macht, schön und gut, dann erreicht das aber ja viele andere Menschen auch gar nicht mehr, die das vielleicht auch nötig hätten. Also ich habe auch das Gefühl, dass viele Erwachsene gar nicht unbedingt mit diesen Medien richtig umgehen können. Also wie bringt man das an den Mann und die Frau?
Ja, leider auch viele Politikerinnen und Politiker anscheinend, weil jetzt in der ganzen Rezo-Diskussion doch leider oft sehr oft durchklang, dass die ganze YouTube-Welt vielen doch ganz fremd ist. Ja, klar, in der Schule muss es anfangen. Das ist ganz wichtig, auch um nachhaltig, dass wir nachhaltig eben diese Kompetenz dann in die Gesellschaft bringen für Erwachsene. Ich sag mal so, meine Videos zum Beispiel, die sind jetzt, haben nicht das jüngste Publikum dafür, dass es bei YouTube ist. Also meine Zuschauerinnen und Zuschauer sind zwischen 18 und 30. Und in vielen, vielen Videos, die ich mache, ist mir diese Medienkompetenz oder sagen wir auch Wissenschaftskompetenz, Scientific Literacy sagt man im Englischen. Also ist mir das ganz wichtig, dass ich nicht nur Infos vermittle, sondern dass ich den Leuten eine Chance gebe zu sagen, so bin ich drauf gekommen. Hier sind meine Quellen. Dass ich auch immer wieder so ein bisschen auf eine Metaebene gehe und sage, wie schätzt man das eigentlich ein, wie kommt man eigentlich zu Informationen? Und das ist ein immer wiederkehrendes Thema, das sich durch alle Videos zieht. Und ich denke, das kann man generell mit Inhalt gut verknüpfen.
Also quasi die Wege des Wissens sichtbar machen und auch bei Einschätzungen erklären, auf welcher Faktenbasis sie entstehen.
Genau, also gerade jetzt im Beispiel Wissenschaft, Forschung sprechen wir hier über die Methoden. Also wenn wir jetzt klassischerweise Wissenschaftsjournalismus nehmen oder Populärwissenschaft, dann hört man immer nur von neuen Ergebnissen. Neue Studie hat herausgefunden, folgendes Ergebnis. Was ganz selten im Detail beschrieben wird, ist, wie kam die Studie zu dem Ergebnis? Also wurde hier irgendwas gemessen? Habe ich einen Zahlenwert am Ende, der was ganz Spezielles aussagt? Oder habe ich irgendwie eine Studie gemacht, wo man eigentlich nur interessante Zusammenhänge rausfindet, aber nicht wirklich Ursachen? Und das fehlt, finde ich, ganz oft. Das fehlt im Wissenschaftsjournalismus, aber das fehlt auch überall, wo Informationen eben vermittelt werden. Also der Weg dahin, ja.
Manche Gäste, da freut man sich total, wenn die vorbeikommen. Bei anderen ist es eher so, ja, hi. Wir haben zwar gesagt, wir treffen uns mal wieder auf einen Kaffee, aber haben wir ja eigentlich nicht so gemeint. Letzteres kannst du dir halt nicht leisten, wenn du die Königin des Vereinigten Königreichs bist. Deshalb hat Queen Elizabeth gestern mit Donald Trump gespeist. Und London steht ganz im Zeichen des Besuchs des US-Präsidenten. Bürgermeister Sadiq Khan, der hat im Vorfeld erstmal ein paar Sachen klargezogen.
President Trump If you're watching this, your values and what you stand for are the complete opposite of London's values and the values in this country. We think diversity is not a weakness, diversity is a strength. We respect women and we think they're equal to men. We think it's important to safeguard the rights of all of us, particularly the vulnerable and the marginalized.
Donald Trump twitterte daraufhin noch im Anflug auf London, "He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me." Khan reminds me very much of our very dumb and incompetent mayor of New York City, de Blasio, who has also done a terrible job, only half his height. Heute war Trump dann bemüht, die guten Verhältnisse zwischen Großbritannien und den USA in den Vordergrund zu stellen, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Theresa May am Nachmittag. Direkt danach habe ich mich mit unserem Korrespondenten in London, Friedbert Maurer, zusammengeschaltet.
Da höre ich was. Hallo.
Wir führen dieses Gespräch jetzt unmittelbar nach dem Ende der Pressekonferenz. Es gab so eine, ich habe die nicht gesehen, ich habe die verfolgt über den Ticker. Reuters hat ja wunderbar viele Agenturen rausgeschickt. Es gab eine Stelle, an der habe ich sehr laut und sehr zynisch gelacht. Das war die, wo Donald Trump gesagt hat, die Gegenproteste? Alter, Fake News. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Also, war diese Pressekonferenz so absurd, wie alleine diese Eilmeldung schon vermuten lässt?
Ehrlich gesagt habe ich an der Stelle auch gelacht. Er hat es ein bisschen anders gesagt,
okay.
Und ich habe es mir auch schon direkt bereitgelegt. Wir hören uns direkt das mal an, was Donald Trump eben in der Pressekonferenz zu den Demonstrationen hier in London gegen seinen Besuch gesagt hat.
And then I heard that there were protests. I said, where are the protests? I don't see any protests. I did see a small protest today when I came, very small. So a lot of it is fake news, I hate to say.
Also er räumt ja ein, er hat eine kleine Demonstration gesehen, aber er sagt, da hätten auch viele gestanden, die hätten ihm zugejubelt. Wir wissen, es hat ein paar kleine Raufereien sogar zwischen den beiden Gruppen gegeben, aber die Polizei hat alles, nichts Schlimmes passiert, soweit ich das bisher beurteilen kann. Die Polizei hat alles auseinandergehalten, die Polizei hat auch sozusagen den Cordon für den US-Präsidenten freigemacht. Ich glaube, er hat es wirklich nicht gesehen. Andererseits... Man kann ja mal einen Fernseher einschalten oder Agenturmeldungen lesen. Es sind schon etwas mehr als ein paar hundert. 250.000, ich weiß nicht, ob so viel werden, aber doch etliche tausend.
Kann man ja mal übersehen, gerade in so einer großen Stadt wie London.
Ja, genug, natürlich.
Genug des Zynismus. Man muss ja wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass man an diese Gespräche über Donald Trump nicht mit allzu viel Zynismus rangeht. Wie war ansonsten so dein Eindruck bei dieser Pressekonferenz?
Also ich hatte es für möglich gehalten, aber das ist nicht so gekommen, dass vielleicht Theresa May befreit jetzt von der Bürde des Amtes. Sie ist formal noch Premierministerin, aber es ist ja in einigen Wochen vorbei, dass sie etwas offener sein wird. Ja, sie war, ich weiß nicht wirklich, ob sie gelöst war. Man erlebt Theresa May eigentlich selten gelöst, aber sie hat an einer Stelle hat sie in der Pressekonferenz etwas zu ihrem Verhältnis zu Donald Trump gesagt, das immerhin doch hat durchhören lassen, dass es da absolut natürlich Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Hören wir uns auch kurz an.
We can also differ sometimes on how to confront the challenges we face. I've always talked openly with you, Donald, when we have taken a different approach and you've done the same with me.
Also, sie hätten beide offen miteinander über Probleme, Herausforderungen geredet, wenn sie einer Meinung waren. Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, Donald Trump hat sie mehr attackiert als sie ihn. Öffentlich hat sie ihn überhaupt nicht attackiert, aber er hat unglaublich gegen sie gearbeitet. Er hat ihr vorgeworfen, sie hätte mal auf seinen Rat hören sollen, mit der EU mal härter verhandeln und da wäre das alles anders gekommen.
Und er hat sich ja jetzt auch, wenn es um die Nachfolge geht, ziemlich klar auf die Seite von Boris Johnson geschlagen. Das fand ich doch ziemlich bemerkenswert, weil sich da ein US-amerikanischer Präsident ja schon ziemlich in die britische Innenpolitik einmischt. Wie kommt das denn eigentlich an?
In der Tat, das ist ein Verstoß gegen diplomatische Gepflogenheiten. Man mischt sich sozusagen nicht in die inneren Angelegenheiten ein, schon gar nicht in die innenpolitischen Angelegenheiten eines befreundeten Staates. Andererseits weiß jeder, dass Boris Johnson mit Donald, umgekehrt Donald Trump mit Boris Johnson ein recht enges Verhältnis hat. Johnson mit Trump vielleicht auch. Die beiden haben sich getroffen. 20 Minuten lang soll das Gespräch gedauert haben. Und was ich interessant fand, wir haben auch vor kurzem erst erfahren, dass Donald Trump sich mit noch einem Kandidaten treffen will, nämlich mit Michael Gove. Mhm. Michael Gove ist der Kandidat, der, vielleicht erinnerst du dich, vor, jetzt muss ich mal zählen, 3 Jahren verhindert hat damals, dass Boris Johnson Premierminister werden konnte. Er hat ihn ja sozusagen rücklings erdolcht, indem er wenige Stunden bevor Johnson kandidieren wollte, gesagt hatte, der Mann hat nicht die Befähigung dazu, das geht nicht, sagt ein Brexiteer über den anderen. Jetzt sieht es ein bisschen so aus, dass Johnson und Gove die beiden Top-Kandidaten sind und beide trifft Trump. Das fand ich dann doch bemerkenswert, dass er da sein Ohr auch dem anderen Kandidaten leihen
will. Interessant, da setzt er offensichtlich dann doch lieber mal auf 2 Pferde gleichzeitig, weil das eine ja irgendwann lahmen könnte.
Also und ja, ganz genau. Wir nehmen zwar an, oder Boris Johnson gilt als Favorit, aber gelaufen ist die Sache noch überhaupt nicht. Mhm. Und es gibt da zwischen den beiden einen großen Unterschied, nämlich Johnson ist bereit, ohne Vertrag die EU zu verlassen. Da sagt Michael Gove, jetzt noch nicht, wir sind noch überhaupt nicht so weit, lasst uns den Brexit bis Ende nächsten Jahres verschieben.
Interessant. Jetzt hat Donald Trump ja bei seinem Besuch auch nochmal mit bilateralen Handelsabkommen gewunken. Das ist ja etwas, was in Frage käme nur für die Zeit nach einem Brexit. Und er feuert damit aber auch schon nochmal wieder so ein bisschen die Debatte an und ist eigentlich auch pro Hard Brexit, also ohne weitere Abkommen mit der Europäischen Union, oder?
Könnte man so interpretieren, denn einen Handelsvertrag kann es erst dann geben zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, wenn Großbritannien die EU verlassen hat. Hm. Die Spielregeln sehen ja so vor, wenn man Mitglied in der EU ist, kann man keine eigenen Handelsverträge aushandeln. Das macht die EU-Kommission. Also muss es vorher einen Brexit geben, so ob der hart oder weich oder wie auch immer ist oder ob er überhaupt kommt. Hier in London herrscht so ein bisschen die Meinung vor, ja, wir hören die Worte des US-Präsidenten, aber das wird lange dauern. Hm. Und das kann auch alles noch ziemlich schwierig werden. Und Trump hat in der Pressekonferenz vielleicht ein ziemlich hohes C angelegt, was da alles geboten werden könnte bei diesen Handelsgesprächen.
The United States is committed to a phenomenal trade deal between the US and the UK. There is tremendous potential in that trade deal. I say probably 2 and even 3 times of what we're doing right now. Tremendous potential.
Also das Potenzial zu verdoppeln oder zu verdreifachen des gemeinsamen Handels, 1 Billion im Moment, das ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen.
Und ich sag mal, wenn ich Großbritannien wäre, dann wäre ich in Wirtschaftsverhandlungen mit Donald Trump auch ein bisschen skeptisch, weil wir wissen ja aus den Verhandlungen, die er ansonsten in den vergangenen Jahren geführt hat, dass er letztlich schon immer versucht, den US-amerikanischen Vorteil durchzudrücken. Also ob man sich da als Großbritannien so 100%ig drauf verlassen kann, würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen.
Es hat am Wochenende ein Interview gegeben des US-Botschafters hier in London, der gesagt hatte, bei einem Handelsvertrag kommt alles auf den Tisch. Es werden keine Bereiche ausgenommen, auch nicht das nationale Gesundheitswesen, der von den Briten so geliebte NHS. Da gibt es ein bisschen die Befürchtung, dass der Handelsvertrag dazu führen könnte, dass der NHS in Teilen privatisiert werden müsste. Mhm. Donald Trump hat in der Pressekonferenz, er wurde explizit danach gefragt, gezögert, das so deutlich wie sein Botschafter zu sagen, aber auf Nachfrage hat er dann gesagt, ja klar, beim Handelsvertrag wird über alles geredet, Klammer auch über Chlorhühnchen und die Landwirtschaft. Und da glauben viele schon, dass da die USA der mächtigere Partner bei solchen Verträgen wären. Aber an den Briten ist TTIP nicht gescheitert, sondern an anderen EU-Partnern und auch an den USA. Jetzt sagt Trump, er hat großes Interesse an diesem bilateralen Handelsvertrag. Die Briten haben das Interesse auch, aber ich sag mal, sie müssen natürlich aufpassen.
Aber wenn jetzt gerade das Gesundheitssystem auch wieder unter Umständen zur Disposition steht oder eingeschränkt werden könnte, dann würden ja bei so einem Handelsabkommen unter Umständen die Briten ein gewisses Selbstbestimmungsrecht abgeben, was ihnen gegenüber der Europäischen Union immer so super wichtig war.
Du wirst deswegen auch von einem Brexiteer nicht hören, dass Donald Trump jetzt mit der Idee ankommen wird, den NHS aufzumischen. Ja. Auch die Brexiteers wollen ihren NHS verteidigen. Aber die Briten sind nun mal marktwirtschaftlich tickender als wir Deutschen, offener zum ich sag mal, Kapitalismus. Manche haben ja schon gesagt, vielleicht könnte das hier alles sich nach einem Brexit zu einem Turbokapitalismus entwickeln. Und Großbritannien wird so eine Art Singapur direkt vor der deutschen Haustür oder vor der Haustür der EU. Ganz würde ich das nicht unterschätzen, dass da marktwirtschaftliche Kräfte freigesetzt werden könnten. Aber auf der anderen Seite tausendmal immer wieder dagegen gehalten. Kann man das anzapfen und gleichzeitig den Markt vor der Haustür EU kappen, vernachlässigen und reduzieren? So kann man das vermutlich dann doch nicht machen.
Dann lass uns doch mal auf morgen gucken. Da ist D-Day. Inwieweit wird Trump da in das Gedenken mit eingebunden?
Also das ist da eigentlich der Anlass des Besuchs. Morgen 75 Jahre D-Day, eigentlich am Donnerstag, aber in Portsmouth in Großbritannien wird morgen schon gefeiert. Da fanden die Vorbereitungen statt, da sind die Schiffe losgezogen in die Normandie. Da hat man einen würdigen Anlass natürlich gefunden, um den US-Präsidenten einzuladen. Dass das dann alles mit verschobenem Brexit zusammenkommt, May-Rücktritt und so weiter, das war alles viel später und natürlich unglücklich. Aber 75 Jahre dieses gewaltige Ereignis, Briten und Amerikaner und Kanadier zusammen, die Invasion in der Normandie, die Befreiung Europas von Nazi-Deutschland. Das ist Trump-Baby weggeschoben, Meghan Markle unwichtig. Vor diesem Hintergrund können beide Seiten natürlich sagen, wir stehen auf so einem gewaltigen historischen Fundament, das wollen wir pflegen.
Also viele Symbole, die wir da in diesen Tagen sehen. Ich danke dir für die Eindrücke. Der Tag am 4. Juni 2019. Wenn Sie uns erreichen möchten, Feedback geben möchten, Fragen stellen möchten, dann können Sie das tun unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Ciao.